Sei gegrüßt, werter Zuhörer. In The Tragedy heißen dich recht schmerzlich willkommen. Tritt ein und wage einen Blick hinter die Tragödie. Werde Zeuge einer Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Und lass dich entführen in eine Welt jenseits des Lichts.
In der zweiten Folge vom Podcast Behind the Tragedy hören wir den zweiten Teil des Interviews mit The Chosen Pessimist. Wir schauen uns den Text Far From the Sun an und in der Kategorie Entertainment reden wir über Horrorfilme mit sozial- und gesellschaftskritischem Inhalt. Schönen guten Abend, liebe Zuhörer. Willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Behind the Tragedy, dem Podcast von und mit der Band Enter Tragedy. In unserer ersten Kategorie, dem Interview, hört ihr nun den zweiten Teil des Interviews mit The Chosen Pessimist. So, trotzdem geht's jetzt noch ein bisschen weiter mit Enter Tragedy. Ich muss kurz meine Notizen.
Für die, die noch dran geblieben sind.
Es gibt ja Podcast-Hörer, die hören Podcasts in doppelter Geschwindigkeit. Oder in 1,5-facher Geschwindigkeit.
Ja, also
weil so viele Podcasts hören, dass sie es sonst gar nicht schaffen.
Ich finde es auch ganz angenehm, das mache ich bei WhatsApp zurzeit. Ich finde die Regelung jetzt richtig genial. Manche Leute, die reden so langsam, da finde ich das super, wenn man doppelte
Geschwindigkeit ja, ich kann das nicht. Kann. Also ich höre meine Podcasts in Originalgeschwindigkeit. Das ist mir zu suspekt. Denn
es hängt davon ab, wen du dir anhörst.
Ja, man gewöhnt sich da auch schnell dran. Und wenn man es dann langsam hört, dann denkt man sich, das hört sich aber auch wieder komisch an.
Ja, das stimmt.
Ja. So, dann kurz nochmal. Ich hatte ja gesagt, wir gehen zu Enter Tragedy. Ich muss trotzdem nochmal einen kleinen Abstecher machen. Du warst ja auch in vielen anderen Bands. Also ich muss mal kurz erklären, in Guben gab es ja viele Bands. Gibt es auch heute noch einige Bands, obwohl ich jetzt nicht mehr so viele kenne. Aber es gab eine Art kulturelle Inzucht. Das heißt, jedes Bandmitglied in Guben war auch irgendwann mal in einer anderen Band. So muss man es wirklich sagen. Und so war auch Tommy in einer anderen Gubener Band. Welche war das?
Ach so, das war mit Rage and Blood.
Genau. Und Rage and Blood, was machen die? Melodic Death Metal?
Kann man so sagen. Ja,
das war... Leider war eine sehr gute, vom Gitarristen getragene Melodic Death Metal Band, ja.
Vom Gitarristen Basti, der später unser Bassist wurde.
Genau. Deswegen haben wir uns geschnappt, haben wir den besten Gitarristen aus Guben, haben wir genommen und einen Bass gesteckt.
Kannst du dir nicht ausdenken. Ja, und ich bin dann dort Sänger geworden. Vielleicht ist es auch der Grund, warum sie sich dann aufgelöst haben, das weiß ich nicht. Aber... Ja, da konnte man auf jeden Fall nochmal zusätzlich was dazu lernen, auf jeden Fall. Ne?
Dazu muss ich denn sagen, er war eher Sänger bei der Band, als ich Sänger bei Enter Tragedy. Und da habe ich mich immer gefragt, warum singt er denn nicht selber bei Enter Tragedy?
Findest du das?
Ja. Ich fand immer, du hast eine bessere Stimme als ich.
Okay. Na gut, das ist immer die subjektive Wahrnehmung, ne? Ich meine, es geht ja nicht primär nur um die Stimme, es geht ja auch um um die ganze Aura, die letzten Endes auch ein Sänger verkörpern muss, auch auf der Bühne. Ich meine, klar, wenn du jetzt nur für die CD oder was auch immer Musik machst, dann mag das vielleicht so sein, aber spätestens auf der Bühne brauchst du einen starken Frontmann.
Und du siehst dich da nicht in der Rolle, obwohl du es bei Drench and Blood wirklich warst.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin nicht so der Typ, der groß Party macht und der jetzt Spaß hat, das Publikum anzuheizen, weil da bin ich dann vielleicht doch zu sehr misanthrop. Also ich mag's eigentlich nicht, vor Leuten zu spielen. Ich hasse es auch, vor Leuten zu reden, oder ich will gar nicht, dass sie mich angucken.
Deswegen der Podcast und kein Video.
Richtig.
Kein Vlog.
Richtig, genau. Und da fühle ich mich natürlich auch als Gitarrist einfach wohler als Sänger, ja.
Das ist mir zum Vorteil. Ich bin gerne Sänger. Bitte und da schön. Ich ja kein Instrument kann, obwohl ich mal 2 Wochen Bass geübt habe, ist es die Möglichkeit, dass ich in einer Band bin. In welchen Bands warst du noch so? Ich weiß, in Chemnitz warst du mal oft?
Ja, ich war selber auch schon mal Bassist, genau, richtig. Das war, wie ist denn es dazu gekommen? auch über Facebook, da hatte jemand einen Aufruf gemacht, ja, die Band sucht das und das. Und dann habe ich da reingehört und das hat mir echt gefallen. Das ging so in diese Richtung Lord of the Lost, End of Green, Him, ja, also mehr so die seichtere Schiene. Und aus Jux und Tollerei habe ich den mal angeschrieben und dann bin ich dann dorthin gefahren. Und man hat sich dann sofort verstanden. Und ja, so kam dann eins zum anderen. Und dann habe ich dort jedes Wochenende dann dort geprobt.
Also diese Band heißt oder hieß, gibt es die?
Also die hießen Bedtime Stories. Mittlerweile gibt es die auch nicht mehr, nein. Weil ich bin dann, wie gesagt, ausgestiegen, weil ich musste wirklich immer 2,5 Stunden mit dem Auto fahren. Und das, ja, erstmal geht's ins Geld und die Zeit und ja, ist halt nicht so leicht.
Wer einen kleinen Einblick in die Musikart von The Bedtime Stories haben möchte, der kann sich unser Song Hypnoticum anhören, weil das ist ein Cover dieser besagten Band mit dem Originalsänger von Bedtime Stories.
Richtig. Und was man auch dazu sagen muss, dass das ganze Konzept von Musik zu schreiben, ne, also zu komponieren, das habe ich dort auch erst richtig gelernt. Vorher war ich immer so der Mensch, der so Riff an Riff irgendwie doch aneinandergereiht hat und zu gucken, ja, das passt oder passt halt auch nicht. Bei Bedtime Stories habe ich dann gelernt, wie wichtig es ist, erstmal auf Harmonie zu achten, ne? Auf das Gefühl, auf dass man auch bereit ist, als Musiker erstmal die Musik sprechen zu lassen, wirken zu lassen, ne? Und nicht gleich immer so cut, 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 nächstes Ding. Ja, ich denke mal, das hat auch der Band, also unserer Band jetzt sehr viel geholfen.
Mhm. Und mein kleiner Schwank aus deinen Bands, was waren so die geilsten Erlebnisse, an die du dich gerne zurückdenkst, so der coolste Live-Auftritt oder der geilste Proberaum, die geilste Proberaumparty von diesen Bands? Also jetzt.
Ja, die geilsten Proberaumpartys waren bei Restless Souls. Ja, wenn man sie als Band so sehen will, definitiv, na klar.
Der geilste Auftritt? Bestimmt Enter Tragedy. Aber erstmal außerhalb, also jetzt mal Enter Tragedy rausgenommen und gesagt, bei den anderen Bands.
Schwierig, also ich selber als Musiker muss sagen, also am meisten macht mir immer noch Spaß, wirklich das Komponieren, das Produzieren und nicht das Reproduzieren. Ich liebe es total, wenn ich am Rechner einen Song fertig habe, das ist wie ein Orgasmus. Ich weiß nicht, ob sich das jemand vorstellen kann, der selber nicht komponiert, aber das ist so ein tolles Gefühl, das ist wie, keine Ahnung, vielleicht als ob du ein Kind zur Welt gebracht hast. Also daran kann ich mich übelst ergötzen, das ist so ein wunderschönes Gefühl. Auf der Bühne ist für mich so, ja, es muss halt sein. Ne?
Das notwendige Übel.
Richtig, ist ein notwendiges Übel. Und ich weiß, auch bei euch ist es so, ein notwendiges Übel, die Aufnahmen. Das, was ich liebe, da sagt ihr, oh nein.
Hast du recht, die Aufnahmen finde ich mal schrecklich.
Und ich denke mal, da ergänzt man sich dann ganz gut.
In dieser kleinen Gesangskabine eingesperrt zu sein und 8 Stunden lang immer nur auf diesen Text zu starren, den man dann, und dann hört man immer bloß den Mixer da so durch die Kopfhörer und, ah. Ja, dann stehe ich lieber auf der Bühne und gucke dem Publikum ins Gesicht.
Aber grundsätzlich muss ich auch mal sagen, ich bin froh einfach nur, wenn ein Gig geklappt hat, gut über die Bühne gegangen ist und dieses Gefühl danach ist natürlich auch echt schön. Mhm. Ne? Weil im Vorfeld ist man halt immer sehr, sehr aufgeregt, beziehungsweise sehr unter Stress, weil halt alles, wir haben ja eine große Show. Ich denke mal, darüber reden wir später noch.
Genau.
Ja, und da muss natürlich auch vieles passen.
Nochmal weiter zu, was hat denn den Musikstil von Enter Tragedy, oder welche Band hat den Musikstil von Enter Tragedy geprägt? Also hast du dir den, wir sagen ja, das ist Dark Rock oder Gothic Metal, das heißt, wir ordnen das ja schon ein, das heißt, es gibt schon stilverwandte Bands. Hast du gesagt, du willst was komplett anderes machen oder hast du gesagt, auch die Band gefällt mir oder der Stil passt am besten zu den Texten oder wie kam dieser Musikstil? Warum ist es kein Melodic Death, warum ist es kein Black, kein Doom?
Weil ich nicht kann. Weil ich es nicht kann. Es ist wirklich so. Ich habe überlegt, so bei Restless Souls, da ging es ja in die Richtung Metalcore und so. Das kann ich nicht. Ja, und das bin ich ja auch gar nicht. Deswegen habe ich überlegt, gut, du spielst jetzt wirklich auf der Gitarre nur das, was du kannst, aber das auch richtig gut. Hm. Ja? Und das gilt aber auch für die alle anderen Musiker, auch von euch jetzt. Ne? Also, dass halt jeder nur das macht, was er erstmal kann und das natürlich weiter ausbaut. Logisch. Also ich habe jetzt nicht die Ambition gehabt von wegen, das muss jetzt die oder die Richtung haben. Aber was ich natürlich zusätzlich wusste, ist dieses, was man nicht wollte. Also zwar so zu klingen wie viele andere Bands, ne? Und genau das Gleiche zu machen. 1:1 abzukupfern. Weil niemand braucht die 1000. Slash-Metal, Black-Metal-Band.
Wozu? Hm. Ja. Hast du Vorbilder in dieser Musikrichtung, die wir machen?
Nee, gar nicht. Das bin nur ich, also das sind wir.
So, jetzt nochmal, wie wichtig sind dir die Texte? Das ist natürlich eine profane Frage, du hast es ja auch schon im Endeffekt komplett gesagt, aber ich will das Thema nochmal kurz abarbeiten. Das sind ja im Endeffekt, das ist das Wichtigste für dich an dem Ganzen, oder? Das, die Musik ist ja bloß das Übertragungsmedium, um den Text an den Mann zu bringen.
Würde ich nicht so sagen. Also grundsätzlich, was Enter Tragedy anbelangt, sage ich immer, ein Drittel ist Show, ein Drittel ist Musik und ein Drittel ist die Lyrik. Ja? Also ich würde jetzt die Musik nicht dem Text unterordnen, auf keinen Fall, nein. Aber du hast recht, dass natürlich der Text an sich einen ganz hohen Stellenwert hat, weil ich es einfach schon für wichtig erachte, dass man ja irgendwas anspricht, was halt teilweise in der Welt nicht so gut läuft, ne? Also dass man auch nicht nur irgendwelche Attitüden bedient oder irgendwelche Klischees, die sehe ich ja zunehmend auch gerade so im deutschen Sektor, ne? Ich meine, es gibt so viele Sachen, über die man singen kann. Und warum Deutschrock, bestes Beispiel?
Ja.
Ja, um was geht's denn da?
Um ne? Freundschaft, du bist der Stärkste, leck mich alle am Arsch, ihr richtig. Könnt das nix.
Ja, ich bin heute, also als ich zu dir gekommen bin, habe ich jetzt so eine neue Band kennengelernt, ich will den Namen jetzt gar nicht nennen, sonst ist hier ein Bashing, aber die haben jetzt ihr erstes Album rausgebracht, ne? Und da singen die schon im ersten Liedtext, uns ist egal, was ihr sagt, hasst uns ruhig alle und bla bla bla, wo ich dachte, wer soll euch hassen, euch kennt keiner.
Ja, stimmt.
Ja?
Kenne ich auch schon ein paar Bands, ja.
Ja, also die dann mit zwanghaft irgendwie was probieren zu bedienen, was sie noch gar nicht sind.
Mhm.
Ja. Und wie gesagt, ich bin schon sehr, ich würde sagen, dass ich ein sehr, sehr politischer Mensch bin. Also es gibt auch viele Sachen, die mir ja einfach nicht gefallen. Ich habe einen großen Gerechtigkeitssinn und aufgrund der Tatsache, dass natürlich auch mir wieder viele Sachen widerfahren sind, spiegelt sich das natürlich auch in der Lyrik wieder, ne? Dass man dann auch wirklich sich auf die Seite der Schwachen stellt, dass man auch bereit ist, unvoreingenommen auf andere zuzugehen. Also ich höre mir zum Beispiel ganz gerne alle möglichen Meinungen an. Ich habe keine Vorteile gegenüber Religion, über Hautfarbe, über politisch völlig egal. Ich rede mit allen Menschen und ich denke mal, das ist ganz wichtig, auch um seine eigene Meinung zu bilden. Deswegen würde ich mich selber auch nie als Schwarz- oder Weiß-Menschen darstellen, sondern da gibt's ganz, ganz viel Grautöne. Und diese Grautöne zu beleuchten, das finde ich, das macht's auch so interessant, auch Enter Tragedy interessant.
Mhm.
Weil ich gerade in der heutigen Zeit, man merkt's ja, es wird immer nur die eine oder die andere Seite bedient. Und das sorgt aber auch nur zusätzlich für Spannung. Aber ich finde es wichtig, dass man sich als Künstler dann da auch wirklich mal ein bisschen freischaufelt und sagt, na, da sehe ich das so, da sehe ich das aber so, da gibt's ein Für und Wider. Da sind wir wieder beim Thema, jeder hat seine eigene Wahrheit, jeder hat seinen eigenen Filter.
Mhm. Und jetzt nochmal zu deinen Worten, die du von ein Drittel Text, ein Drittel Live und ein Drittel Musik. Jetzt mal zu dem Live-Drittel. Was ist so das Besondere an der Live-Show von Enter Tragedy? Warum sollte man sich das angucken? Wenn einem die Musik vielleicht nicht gefällt, würde es sich trotzdem lohnen, einfach mal wegen den optischen Sachen hinzugehen?
Das musst du doch wissen.
Natürlich weiß ich es, aber ich interviewe dich.
Damit machst du es dir natürlich richtig leicht. Naja, erstmal sollte man sich die Show angucken wegen dem tollen Sänger, der da vorne steht.
Ja, hört.
Ja. Und na klar, wir haben die Ambition schon, dem Publikum einfach was zu bieten. Ne? Dass halt die Menschen, wie du schon sagst, die mit der Musik vielleicht nichts anfangen können, die dann sagen, okay, Musik ist jetzt nicht meins gewesen, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ja, das finde ich selber als Konzertgänger auch ganz, ganz wichtig. Ich meine, auf wie viele Konzerten waren wir zusammen?
Oh, kann ich nicht mehr erzählen. Also.
Ja? Und da fand ich es halt immer ganz spannend, wenn es auch Bands gibt, die auf der Bühne stehen und dann auch irgendwie was fürs Auge liefern. Ich meine, ich mache auch nichts vor. Man ist mit Rammstein aufgewachsen, das hat einen geprägt und das hat einen auch fasziniert. Wir beide waren, wann waren wir das erste Mal bei Rammstein?
2005, zur Reisetour.
Ja, das war in Leipzig.
Genau.
Das war faszinierend.
Das war echt krass, ja.
Ja. Ich weiß noch, welche Reihe standen wir vielleicht? 20. Reihe oder so?
Das war so der erste Wallbreaker und damals gab es ja noch nicht so viele Wallbreaker wie heute. Das war schon echt weit weg, aber man hat die Flammenwerfer noch gespürt.
Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, ja. Das war schon echt. Das war natürlich auch eine Initialzündung auf jeden Fall. Und dann war man aber auch genügend bei vielen anderen Bands, wo halt, ja, die haben super gespielt. Das waren tolle Musiker. Kann man nicht aussetzen, aber ja. Nach dem 4., 5. Song war ich immer so der Mensch, der dann so gedacht hat, na gut, jetzt habe ich sie gesehen, jetzt kann ich aber auch wieder gehen, weil da passiert ja jetzt nicht wirklich was. Ne? Ich sag mal, wenn man natürlich Ultra-Hardcore-Fan ist, der jetzt sehr auf die Musik abfährt, der guckt sich dann die Musik natürlich bis zum Schluss an, aber ich habe da immer noch ein bisschen was Visuelles vermisst bei den meisten Bands.
Mhm.
Und da habe ich so gedacht, von wegen, na ja gut, wenn die anderen das nicht machen, dann machen wir das.
Und das ist Das ist wahr, das machen wir wirklich. Und was machen wir so? Wir können mal einen kleinen Abriss geben. Ich würde die Live-Show nochmal in einem extra Podcast behandeln, aber wir können da mal eine kleine Zusammenfassung geben, was es so gibt.
Also ich muss natürlich sagen, wir machen das, was wir machen können. Ich meine, vieles ist halt auch ein finanzieller Aspekt. Wenn wir könnten, wie wir wollten, dann würden wir aber.
Genau. Ne? Ich kann ja kurz mal sagen, in der letzten Show waren zwei Benzinkanister leer. Diverse Holzkreuze haben gebrannt. Bengalos gingen hoch. Ich habe den Campino gemacht. Für jeden, der jetzt nicht weiß, was damit gemeint ist, ich bin die Bühne hochgeklettert und habe von da oben einen Bengalo gezündet, hängend weitergesungen. Sehr angenehm. Was mir auch immer sehr viel Spaß macht, ist, wenn ich ins Publikum gehe. Das ist mir bei Live-Shows immer, also war mir als selber Live-Gänger immer sehr wichtig, dass die Bands Kontakt zum Publikum haben. Dass man sie entweder nach dem Konzert am Merchstand sieht und mit dem kurz schnacken kann oder dass sie halt mal ins Publikum reinspringen und da mal ein bisschen rumsingen oder mit ihrer Gitarre rumklimpern oder dass sie mal mit Stage-Diving machen oder so. Deswegen habe ich mir das mal in die Fahne geschrieben. Ich gehe immer ins Publikum und ich agiere immer mit dem Publikum zusammen.
Ja, das machst du echt genial.
Sonst haben wir ja noch diverse Nebendarsteller, will ich gar nicht sagen. Jeder Darsteller ist in seiner eigenen Rolle die Hauptrolle. Aber wir haben noch diverse Darsteller, die auch jenseits des Konzerts einen kleinen Showanteil bieten. Wir haben The Nurse, wir haben
Heartless Evil, Cerberus. Das resultiert natürlich dahingehend, dass ich immer für mich selber gesagt habe, Enter Tragedy ist für mich so wie so ein Marvel-Universum oder so, ne? Dass man, ja, es ist wirklich so, weil wir haben ja auch, jeder hat ja so seine feste Rolle. Und dass es halt nicht nur die Musik auf der Bühne gibt, sondern, wie du schon sagst, Darsteller, beziehungsweise wie ich jetzt so sage, andere Rollen, ne, die nochmal zusätzlich dazu kommen. Und die sorgen halt für nochmal einen zusätzlichen Aspekt, gerade bei den Live-Shows. Weil die Idee hinter Enter jetzt so zur Zeit ist ja wirklich, so ein interaktives Konzerterlebnis zu erschaffen. Ne? Dass halt wirklich die Leute, die auch ganz hinten am Bierwagen irgendwo stehen oder am Mischpult, dass selbst die mitgenommen werden. Ne? Dass zum Beispiel diverse Darsteller nach hinten gehen, zum Beispiel auch mit denen ein Bier trinken, wie auch immer, völlig egal. Ja. Einfach, dass sie, wie du schon sagst, dass auch die Leute angesprochen werden. Ne? Und dass der kleine Timmy hinten in der Ecke nicht alleine steht.
Es ist immer schön, wenn man zu den Leuten geht. Ich habe ja ein Funkmikro, das habe ich mir relativ am Anfang gekauft, nach dem ersten Auftritten, damit ich freier agieren kann. Und gehe ich immer zu den hintersten Leuten, die ganz hinten in der Ecke sitzen und dann muss immer so gelangweilt zugucken. Und die sind mal sehr erschrocken, wenn sie dann auf einmal angeschrien werden. Macht mir auch mal sehr viel Spaß.
Ja, deswegen sind wir da. Aber eins muss man positiv hervorheben, die Sache mit Yogi.
Ja. Ja. Das kann man wirklich mal kurz explizit
ansehen. Sag du mal was dazu.
Yogi, wer ist Yogi? Yogi ist der Tätowierer unseres Schlagzeugers. Das sagt natürlich nicht viel, aber Yogi ist auch, er macht Suspension. Das Wort würde mir jetzt persönlich nicht viel sagen, hätte ich es nicht schon mal gesehen. Aber er sticht sich zwei fette Haken durch den Rücken, durch die Rückenhaut und hängt sich daran komplett auf. Und bei unserem letzten Konzert, was unser 10-jähriges Geburtstagskonzert war, haben wir genau das gemacht, was wir was Enter Tragedy bei ihrem allerersten Konzert, bei dem Videodreh mit dem Gubner Stadtsender gemacht haben. Wir haben Yogi zu uns geholt und haben ihn während des Konzerts sich aufhängen lassen. Und das ist natürlich schon was Besonderes.
Ja, also mich fasziniert das sowieso, wie Leute das können. Würdest du das machen?
Nee. Also ich war beim ersten Mal dabei, als die Nadel da durchgestochen wurde, und dann habe ich mir gesagt, 10 Jahre später beim zweiten Mal will ich es mir eigentlich nicht nochmal angucken.
Du hast es trotzdem gemacht?
Nee, diesmal war ich wirklich nicht dabei.
Nee?
Nee, ich musste aber, es ist halt, vorm Konzert hat man auch nicht so viel Zeit, man muss sich schminken, man muss sich anziehen, man muss alles zurechtlegen, man muss sich gedanklich nochmal vorbereiten, da kann man eigentlich gar nicht mehr so viel auf andere Leute gucken. Damals beim ersten Videodreh war ich ja noch, habe ich ja nur gefilmt, da war ich ja noch nicht Sänger.
Okay, na, wir haben den Moment gefilmt, also dann lade ich das extra für dich nochmal hoch und dann verlinken wir dich.
Dann ist ja
damit du es dir angucken darfst.
Ah, das ist super.
Ja, gerne.
Denn auch an euch, wer sich dafür interessiert, kann sich gerne mal angucken. Wir hoffen, dass es nicht irgendeine Zensierschranke auf den Videoplattformen gibt, wo wir das suchen. So, die Live-Show, wie gesagt, das wollen wir mal im späteren Podcast nochmal expliziter behandeln. Eine Frage noch zu Enter Tragedy. Was ist als nächstes geplant?
Als nächstes? Ja, also wir machen auf jeden Fall neue Musik. Alben. Von dem Thema will ich mich eigentlich mittlerweile entfernen. Also aufgrund dessen, dass natürlich das ganze Musikverhalten oder das hat sich ja geändert. Ne? Also CDs kauft sich so gut wie
durch Spotify und Co.
Das kauft sich keiner.
Gibt's keiner. Also bringt es einen ein Album rauszubringen, bringt an sich nicht mehr viel.
Die Zeit, bis ein Album rauskommt, müssen die Fans auch immer ganz schön lange warten. Deswegen finde ich es immer mittlerweile auch ganz cool, denn doch immer wieder mal einen Song rauszuhauen, dass die einfach nur Futter haben. Genau.
Also, an alle Hörer, an alle Fans, seid gespannt, beobachtet Spotify, wir haben da was in Planung.
Ja, Ende des Jahres sollten auf jeden Fall 3 Songs dann fertig sein. Also die sind auch so gut wie fertig. Eigentlich liegt es jetzt gerade nur an dir. Du musst ja nur einsingen.
Ja, genau. Du wolltest den Termin machen.
Richtig. Da hört ihr es. Wir machen einen Termin.
Ja, dann wäre mein Interview fürs Erste erstmal zu Ende. Vielen Dank, Tommy. Vielen Dank, The Chosen Pessimist.
Ja, ich danke dir.
Wir würden erstmal eine kleine Pause machen und danach in die nächste Kategorie gehen. Bis dann.
Tschüss.
Ja, das war der 2. Teil vom Interview mit The Chosen Pessimist. Tommy, ich hab dich ja jetzt hier immer noch in der Leitung. Hast du noch was hinzuzufügen?
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Gut, dann würde ich die nächste Kategorie einläuten, und zwar die Interpretation. Und welchen Text hast du uns heute mitgebracht?
Heute würde ich sagen, machen wir mal Far From The Sun.
Ah, Far From The Sun. Ist ja schon ein etwas älteres Lied.
Das war ursprünglich auf der Demo-LP Sound of the Fallen vertreten, aber als wir dann unseren Labelvertrag bekommen haben bei Danse Macabre Records, da hieß es, wir müssen innerhalb von so und so einer Zeitspanne dann ein Album raushauen, und ich war der Meinung, dass Far From the Sun wirklich ein Song war, der es einfach würdig war, das nochmal neu aufzunehmen. Deswegen war er auf Sound of the Fallen und Anthropozän, Fragments of Life.
Sound of the Fallen hattest du damals eingesungen und Anthropozän habe ich eingesungen.
Richtig.
Hast du noch die... Ah, stimmt. Könnten wir ja beide Versionen mal im Vergleich bei dem Podcast reingehen. Mal so ein Ausschnitt.
Richtig. Jeweils. Und dann können wir vielleicht auch so ein Voting machen. Die Leute können entscheiden, was ist besser.
Ja. Also ihr werdet gleich die Stimme der Post-Production hören und die jetzt nochmal die beiden Versionen einleitet. Ja, vielen Dank, lieber Boris aus der Vergangenheit. Hier spricht die Post-Production. Und jetzt hört ihr zuerst den Titel Far From The Sun vom Album Sound of the Fallen. Jetzt noch die Version vom Album Anthropozän. Aber hier muss ich sagen, die Qualität ist ein Stückchen besser, weil wir das damals professioneller aufgenommen haben. Ja, warum gerade Far From The Sun?
Ja, da dachte ich aufgrund der aktuellen Situation, es passt einfach super in die aktuelle Zeit. Obwohl es ein Text ist, wie du schon gesagt hast, der relativ alt ist, aber könnte aktueller nicht sein.
Mhm, der ist jetzt aktuell, also war er damals auch schon aktuell. Wie kam er denn damals zustande?
Ja, na, damals kam er zustande, einfach weil ich von Natur aus jemand bin, der sich sehr für Umweltschutz einsetzt, der sehr auf Nachhaltigkeit bedacht ist. Ich probiere immer so ein ganzheitliches Bild von allem zu haben, weißt du? Und bei Far From The Sun habe ich halt schon als Kind, in jeder zweiten Doku hieß es schon immer, der Mensch ist verantwortlich für das und das und das.
Stimmt, ja. Ne?
Ich bin schon der Meinung, dass unser Handeln uns jetzt mittlerweile wirklich auf die Füße fällt. Und ja. Es ist vollkommen egal jetzt, welches Thema, sei es jetzt Klima, sei es jetzt ja, auch die aktuelle Corona-Problematik, das sind ja alles nur Symptome von dem, was auch der Mensch irgendwie auch angerichtet hat.
Der Flüchtlingsstrom, ne? Also, kann man da noch ein
Flüchtlingsstrom, genau, richtig.
Stimmt.
Ja, und ich habe das Gefühl, wir regen uns auf über die Symptome und keiner ist so richtig bereit, sich um die Ursachen zu kümmern.
Ja, bei Ursachen müsste man ja den Schuldigen gucken oder müsste man ja in den Spiegel sehen. Das will ja wieder
richtig.
Keiner.
Ja.
Ich habe dir beim letzten Text schon mal die gleiche Frage gestellt, ich stelle sie jetzt wieder. Was war zuerst, Text oder Melodie?
Da war damals tatsächlich die Melodie zuerst. Und zwar, das war einer der Songs, die ich damals zusammen mit Antje komponiert habe, unsere alte Keyboarderin. Die Strophe und das Intro, das habe ich geschrieben und den Refrain, das hat sie dann auf dem Klavier gespielt.
Deswegen ist es auch zweisprachig oder hast du selber zweisprachig gemacht?
Es ist ja Deutsch und Englisch. Es hat einfach gepasst. Richtig, das hat einfach nur gepasst. Ich denke mal, ich glaube, das hatten wir auch schon im letzten Podcast erwähnt, dass es halt der Sache geschuldet ist. Dass halt die deutsche Sprache an sich relativ hart und kantig rüberkommt und Refrains oftmals diesen Flow brauchen. Und da ist natürlich die englische Sprache willkommen. Hm.
Ja, das ist ja auch eingängig, muss man sagen.
Ja.
Der Refrain. Gut, dann wollen wir uns ein bisschen näher mit dem Text beschäftigen. An sich geht's ja um die Sintflut. Oder um eine Flut, die Erde untergehen lässt. Und warum nimmst du gerade diese Sintflut? Das ist ja so ein Bild, was sogar schon im Alten Testament benutzt wurde und auch vorher schon. Die griechische Mythologie hat sowas. Hat dir das gefallen? Wolltest du den Bezug zum Christentum führen? Oder war das einfach nur, hat sich am besten dafür geeignet?
Ich muss sagen, ich habe ja natürlich einen religiösen Background aufgrund meiner Familie. Also der Großteil meiner Familie ist katholisch. Auch ich selber bin katholisch getauft. Ich hatte darauf keinen Einfluss. Aber das heißt, ich hatte auch schon immer irgendwie einen Bezug zu diesen Themen. Es hat mich auch irgendwie fasziniert. Und gerade so das Alte Testament, ne, dieser böse Gott, dieser Rachegott. Nicht wie jetzt dann später im Neuen Testament, sondern gerade das Alte Testament, ne, da war ja wirklich der Gott noch wirklich hart drauf. Und die Sintflut, das finde ich das ist ja eine Metapher, machen wir uns nichts vor. Mhm. Die Bibel ist nichts weiter als ein Märchenbuch, was voller Metaphern ist. Das gibt natürlich einiges her. Auf jeden Fall.
Und das ist ja auch allgemein bekannt, die Sintflut als Untergangsszenario. Jetzt nochmal zum Alten Testament, hast du ja selber angesprochen. Noah war ja damals der die Arche gebaut hatte und ein paar Menschen und die Tiere gerettet hat. Damals entkamen besonders Gottesfürchtige vor der Flut. Entkommen in deinem Text auch welche oder sind alle weg?
In meinem Text sind alle weg. Ich probiere dann im Text mich selber so in die Rolle des Außenstehenden zu katapultieren. Das heißt, ich gucke mir das alles von außen an, auch mit so einem zufriedenen Lächeln im Gesicht. Also ich sehe wirklich, wie alles einfach nur den Bach runtergeht. Es erfüllt mich dann einfach nur mit Freude. Und deswegen steht ja auch im Text, ne, und wenn das letzte Fleisch ertrunken, werde auch ich ins Wasser gehen.
Genau. Und die Flut steckt immer weiter, eine Freude zuzusehen. Kurz noch mal ein bisschen detaillierter in den Text. Im Refrain heißt eine Zeile On the path of destiny, we driving into misery. Destiny ist ja das Schicksal. Heißt das, die Menschheit, das Schicksal ist ja von außen geleitet, und kann man ja nicht beeinflussen. Ist es, die Menschheit geht generell unter, egal was sie macht?
Genau, richtig. Das ist mein fester Glaube und meine feste Überzeugung, dass der Mensch von Natur aus gar nichts dafür kann, dass er einfach nur er wird einfach nur einen ganz kurzen Moment auf dieser Erde verweilen und dann ist er auch wieder weg. Ja, also er ist, denke ich mal, nicht, also nur meine Meinung, ne? Er ist nicht dafür ausgelegt, dass er hier ewig auf Erden spazieren geht. Also nicht mit dieser Art und Weise, weil ich denke, dass der Mensch einfach von Natur aus Sachen zutage trägt, die, sei es jetzt der Egoismus, sei es diese fehlende Nachhaltigkeit, ne? Er denkt nur von jetzt bis zum Gartenzaun.
Ja.
Und ich denke mal auch, das Problem ist auch das Bewusstsein, was ja in uns allen herrscht, dass wir nicht ewig leben. Das heißt, wir müssen uns nicht darum kümmern, was in 100, in 200 Jahren passiert, ne? Jeder probiert irgendwie nur seinen eigenen Arsch zu retten und probiert einfach nur sein Leben so gut es geht zu leben. Notfalls auch auf den Rücken von Benachteiligten anderer Länder, ne, die wir dann halt oftmals in den Medien nicht so oft zu sehen bekommen.
Das Schicksal bedeutet ja auch eine höhere Macht, die das Leben bestimmt. Gibt es eine höhere Macht?
Ob es eine gibt, das weiß ich nicht. Für mich gibt es eine höhere Macht. Also ich bin ganz fest der Überzeugung, dass der Mensch nicht die Krone der Schöpfung ist und dass wir nicht das Maß aller Dinge sind. Mhm. Ne? Wie du diese höhere Macht jetzt definierst, das sei jetzt immer dahingestellt, aber es wäre auf jeden Fall sehr traurig, wenn der Mensch wirklich das intelligenteste Tier wäre, Das würde mich persönlich sehr deprimieren.
Da muss man ehrlich, wie wird Intelligenz definiert? Ist Intelligenz das, wenn eine Tierart seit Millionen von Jahren existiert? Oder ist Intelligenz das, wenn man seine Umwelt in weniger als 1000 Jahren zerstört?
Also der Mensch, es heißt ja immer von wegen, was unterscheidet den Menschen vom Tier? Ne? Und es heißt immer, der Mensch hat etwas im Gegensatz zum Tier, angeblich Bewusstsein. Das heißt, der Mensch ist bewusst in seinem Handeln. Und er kann es theoretisch bewusst steuern. Macht er in der Praxis aber oftmals kontraproduktiv in meinen Augen. Kein Löwe würde auf die Idee kommen, so und so viel Antilopen zu reißen. Weißt du?
Bis sie nicht mehr da sind. So viele Antilopen reißen, bis sie nicht mehr da sind und dann.
Und er würde dir nicht jetzt alle töten und hat da jetzt so 100 Antilopen bei sich und obwohl er gar nicht so viel fressen will. Und
dann würde der Löwe noch den Geparden die Schuld geben. Hey, du hast alle Antilopen gefressen.
Aber der Mensch ist irgendwie der Meinung, er müsste 24/7 alle möglichen Nahrungsmittel aus allen möglichen Ländern der Welt immer verfügbar haben. Und das ist also gerade die erste Welt, ne, unsere westlich geprägte Kultur. Und das finde ich wirklich einfach nur abartig.
Ja, ich habe mal die Theorie gehört, der Mensch unterscheidet sich vom Tier, indem er für Nahrungsmittel einen Umweg geht. Also das heißt, er isst nicht die Kartoffel, sondern er steckt sie in den Boden, wartet 3 Monate und buddelt dann viel mehr Kartoffeln aus. Ist das ein besseres Beispiel?
Das ist gut. Das ist wirklich gut, ja, stimmt. Richtig, und so sollte es sein, im besten Falle. Ne? Das wäre natürlich das beste Beispiel, richtig. Aber das sehe ich aber oftmals nicht. Mhm. Ne? Das ist ja, was du gerade meinst mit Thema Nachhaltigkeit. Ja. Ne? Also mit diesem, also dieses in die Zukunft denkend. Ja, aber was haben wir denn? Guck doch mal nach Südamerika oder so, ne? Diese Monokulturen, die da angebaut werden.
Da brauche ich gar nicht nach Südamerika gucken, da gucke ich vor die Haustür und sehe nur Maisfelder.
Naja gut, aber da ist ja, glaube ich, wenigstens 3-Felder-Wirtschaft, oder?
Nee, das ist alles durch Kunstdünger, wird das alles künstlich am Florieren gehalten, dass du noch Ertrag hast. Es gibt keine Brache mehr.
Aber ist es nicht bei uns selbst so, dass halt, wenn ein Jahr ein Maisfeld ist, dass nächstes Jahr dann andere Geschichte dann angepflanzt wird?
Durch den Kunstdünger musst du es nicht mehr machen. Kannst halt einfach die Nährstoffe, die du brauchst, einbringen. Du kannst genau die richtige Mische machen und dann kannst du jedes Jahr Mais anbauen. Kriegst ja auch die Fördermittel dafür. Nimmst es ja für Energie, wird ja verheizt.
Ja, das ist abartig. Das ist ja sogar noch schlimmer, als ich mir vorgestellt habe.
Ja.
Ja, danke.
Gut, weiter zum Text. Du schreibst auch, Victims aren't we all. Victims heißt ja immer Opfer, aber Opfer von wem? Von uns selbst?
Genau, richtig. Wir sind natürlich Opfer unserer eigenen Leben. Also es kommt halt aber auch zusätzlich aus diesem Horroraspekt hier, wie heißt der Film? The Crow. Mhm. Ja, da ist es ein Zitat aus The Crow. Und das fand ich natürlich so genial, das passt irgendwie in dem Kontext, passt das.
Dann sprichst du doch mal an, und die Vögel singen noch ein allerletztes Lied von Güte und Gerechtigkeit, die nun im Sterben liegt. Meinst du, Güte und Gerechtigkeit hätte das verhindert?
Ja, doch, ich bin der festen Überzeugung. Weil ich selber ein Mensch bin, der einen ganz, ganz großen Gerechtigkeitssinn in sich trägt. Das ist ja auch der Grund, warum ich solche kritischen Texte schreibe, weil mich kotzt so vieles hier an, was ich sehe, wenn ich abends die Tagesschau anmache, wenn ich diverse Dokumentationen mir reinziehe, wenn ich Berichte lese. Ich weiß es nicht, wie andere Leute da einfach dann ihr Leben weiterführen können. Wenn jeder nur dieses Bewusstsein in sich tragen würde und nur so ein Fünkchen an Gespür für Ungerechtigkeit entwickeln würde, dann gäbe es meines Erachtens nach nicht so viel Scheiße auf der Welt.
Einfach mal auch an andere denken, nicht nur an sich selbst. Also wie beeinflusst man selber die Welt mit seinem Handeln?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich will mich ja selber jetzt auch nicht als guten Samariter darstellen. Ich sage auch mal, ich bin Sünder und Moralist in einem. Aber allein schon das Thema Bewusstsein kann meines Erachtens nach viel bewirken.
Ja. Dann noch eine Stelle, auch nochmal vom Refrain, we are far from the sun. Also wir sind ja weit weg von der Sonne. Heißt das, ist die Sonne jetzt der Heilsbringer? Wären wir nah dran an der Sonne? Ist es denn besser?
Auch da haben wir wieder diesen religiösen Bezug. Die Sonne war ja, vor dem Christentum wurde die Sonne immer angebetet. Ne?
Ja.
Daraus kam ja die ganze Thematik Gott. Ne? Dieses, es geht unter und es steht wieder auf. Ne? Nichts anderes wurde ja damals damit bezweckt. Weil die Sonne, das Licht, es stand für Wärme, ne, für Leben. Ja. Das, was später dann den Namen Gott bekommen hat. Aber es kommt ja geschichtlich gesehen ja auch von dort. Und ich denke schon, dass wir uns von dem Eigentlichen, von dieser Metapher, also wirklich jetzt mittlerweile auch wirklich entfernt haben. Na, also wir leben nicht mehr im Einklang mit der Natur. Deswegen, also ich will jetzt auch nicht alle Menschen abstempeln, aber es gibt doch zum Beispiel Bushvölker oder so, ja, jetzt im Amazonas oder die Aborigines oder so, die wirklich im Einklang mit der Natur leben, das funktioniert.
Mhm.
Ja, aber der Mensch hat irgendwann den Pfad verlassen. Ich denke mal, das fing dann auch an mit der Industrialisierung, ne, mit der Erfindung der Glühbirne und so, dass dann wirklich das in eine Richtung gegangen ist, die einfach nicht mehr hinnehmbar ist.
Mhm. Also in dem Moment, wo wir den Energieträger Kohle, Öl gewonnen haben, hat der Mensch einen falschen Weg eingeschritten. Genau, würdest du den Text heute genauso nochmal schreiben?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar noch ein bisschen krasser und noch direkter, aber unterm Strich ist es so gewollt.
Der ist ja zeitlos, wir haben ja heute nicht umsonst rausgeholt.
Ja, wie gesagt, die eine oder andere Formulierung könnte man klar im Nachhinein immer noch ein bisschen ändern, aber es geht ja letzten Endes auch um den Inhalt und genau, wie du schon sagst, der ist zeitlos.
Hm. Hast du selber noch was zu dem Text zu sagen?
Na, wie gesagt, auf jeden Fall nochmal das eigene Mindset, dass in meinen Augen es wirklich nicht schlimm ist, wenn der Mensch von der Erde verschwindet. Das gibt ja auch wirklich dieser Text her. Ich will jetzt das Thema Corona nicht zu doll an die Wand nageln, aber ich finde es grundsätzlich auch gar nicht so schlimm, dass Menschen gehen.
Mhm.
Weil, wie gesagt, auch wenn eine Flut kommt, wenn eine Katastrophe kommt, na klar, da sind auch Schicksale daran beteiligt, auf jeden Fall. Aber wenn man es von oben betrachtet, über Jahre hieß es, und das heißt sogar jetzt nur noch, dass die Menschheit, also dass die Erde überbevölkert ist.
Ja.
Und selbst trotz dieser ganzen Krisen, auch die aktuelle Thematik, neigen wir dazu immer noch. Das Wachstum ist exponentiell. Und da sage ich so, muss man dann einfach mal die Kirche im Dorf lassen und wirklich überlegen, macht es da wirklich Sinn, jeden Menschen, dass er noch 120 Jahre lebt, jetzt übertrieben gesagt, ja, weißt du, was ich meine? Das ist aber nur so eine kritische Floskel in den Raum gestellt.
Aber wer entscheidet, wer geht oder wer denn?
Ja, ich bin schon der Meinung, ich bin ein Naturalist. Die Natur entscheidet. Die Natur weiß ganz genau, was sie tut.
Ja.
Ja, und da haben wir wieder natürliche Auslese. Ich meine, ich kann es natürlich nachvollziehen. Es ist dieser Überlebensinstinkt, der in jedem von uns herrscht. Niemand will gehen und jeder will gesund bleiben.
Jeder will, dass sein Nächster gesund bleibt, seine Oma, sein Vater, seine Mutter,
richtig,
seine Frau,
richtig,
sein Kind.
Richtig, richtig. Aber der Natur ist das doch mal herzlichst egal.
Ja.
Das interessiert die Natur einen Scheißdreck. Das sind unsere Empfindungen, unsere Emotionen. Die interessiert die Natur doch nicht.
Wären wir besser ohne Emotionen? Wie der Film hier, Equilibrium, Killer of Emotions, kennst du den?
Den kenne ich nicht, nee.
Das war ein Film, die Thematik ist interessant, da durch eine Chemikalie wird die Emotion der Menschen komplett ausgeschaltet und dadurch sind sie effizienter und effektiver.
Also den Film würde ich mir echt mal angucken.
So eine Art Dystopie, ich mag ja Dystopiefilme und das könnte man schon fast als Dystopie bezeichnen, dann werden dann halt, manche Menschen nehmen dieses Medikament nicht und werden dann halt gejagt und ermordet oder weil sie halt dem System nicht entsprechen und Gefühle haben.
Okay, das wäre auf jeden Fall eine Story für ein Entertainment-Podcast, oder?
Ja, der Film Equilibrium.
Dystopie? Wie heißt das genau?
Eine Dystopie, ne? Ja.
Ja, genau. Mit The Road gab's doch. Und Book of Eli.
Ja.
Und sowas, ne?
Genau.
Das wäre eine Idee, auf jeden Fall.
Der neue Tom Hanks-Film.
Stimmt, von dem hast du auch erzählt,
ja, genau.
Wo er, da meintest du, glaube ich, auch die ganze Zeit nur alleine zu sehen.
Ein einziger menschlicher Schauspieler in diesem Film. Außer er hat einen Double, das weiß ich jetzt nicht, ob er mal so einen Action-Double hat. Aber viele Action-Szenen sind da nicht bei. Ja, dann, wenn du nichts mehr weiter dazu zu sagen hast, würde ich das Thema erstmal abschließen.
Jo.
Und dann würden wir in die nächste Kategorie gehen.
Na, da bin ich ja gespannt.
Du magst ja Horrorfilme. Die Corporate Identity von Enter Tragedy ist ja auch stark im Horror angesiedelt. Was fasziniert dich denn so an dem Horror oder am Horrorfilm?
Na, an Horrorfilm an sich finde ich grundsätzlich auch immer so diese, nicht immer, aber oftmals diesen Bezug zur Realität, zu dem, was wirklich auf der Welt geschieht und was viele Leute oftmals auch nicht wissen oder vielleicht auch nicht sehen wollen, je nachdem. Horrorfilme, und das weiß eigentlich jeder Horrorfilm-Fan, neigen dazu, dass sie auch wirklich immer kritische Aspekte in sich tragen, ne? Also bestes Beispiel ist in meinen Augen zum Beispiel auch Hostel. Da geht es ja um die Thematik, dass halt Menschen sich für Geld umbringen lassen. Also das ist dann die realistische Geschichte dahinter, ne? Dass wirklich reiche Leute kommen und sagen, okay, ich zahle dir so und so viel Kohle, dann dafür darf ich dich umbringen und deine Familie darf dafür gut leben. Dass es da wirklich Familienväter gibt, die dann sagen, okay, ich mache das einfach, damit es meiner Familie gut geht. Das sind so Sachen, wo ich denke, wow. Oder A Serbian Film. Hm. Auch so ein Film, wo ganz viele Leute sich aufgeregt haben. Aber da geht es darum, dass halt ganz viele Leute dort immer noch eine Knarre haben und dass die Leute keine Kohle haben und ganz viel Pornos dort entstehen, weil die Pornoindustrie extrem groß dort ist. Und da entstehen kranke Sachen. Und der Serbian-Film zeigt das. Es wird sich immer über diesen Film aufgeregt. Aber unterm Strich zeigt er einfach nur, was dort passiert, wenn man ein Land nach dem Krieg alleine lässt. Mhm. Und ich will nicht wissen, was in Afghanistan und überall noch so passiert.
Das ist ein Spiegel der Gesellschaft so ein bisschen.
Auf jeden Fall, ja. Deswegen, ich als jemand, der, wie du schon gesagt hast, auch mal so diesen Gerechtigkeitssinn in sich trägt, finde das erstmal grundsätzlich gut, dass man das mit Hilfe von Kunst dann so darlegt. Sei es jetzt visuell, jetzt mit Horrorfilmen oder wie wir es machen, mit Musik. Aber um einfach mal auch die Leute darauf hinzuweisen.
Da habe ich ein paar absurde Beispiele. Ich gucke ja gerne Hai-Filme. Und da ist es oft so, dass der Hai in Gewässer kommt, weil sein alter Lebensraum zerstört wurde. Der frisst dann natürlich Menschen und ist ganz doll schlimm und ist ganz doll gruselig oder eher absurd, weil der Film so schlecht ist. Aber das hat auch oft so einen Aspekt, dass der Hai, dass sein Lebensraum zerstört wird.
Ja, das ist genau die Problematik, ja. Dass der Mensch irgendwie in den Lebensraum dringt, wo er einfach gar nicht hingehört. Ne? Ich meine, jetzt haben wir gerade ja die Thematik, dass es von irgendeiner Fledermaus kommt. Ne? Mhm. Wir brauchen uns nicht wundern und das wird erst der Anfang sein, ja. Wenn die Tiere immer weiter zurückgedrängt werden oder wirklich dicht am dicht mit dem Menschen dann leben, dann wird es auch sowas wie ein Virus noch tausendfach geben.
So sind ja die größten Zivilisationskrankheiten sind ja so entstanden, dass Menschen mit Tieren zusammenleben. Sei es im Mittelalter, wo sie in einem Haus gelebt haben, weil sie nicht genug Heizmaterial hatten für die Wärme.
Und bei HIV war das nicht auch? Kam das nicht vom Affen? War das nicht so?
Ich glaube ja. Mhm. Ja. Mhm.
Das sind so eine Sachen.
Als die Syphilis nach Europa kam, also nicht, ja, die Europäer haben ja nicht nur Krankheiten nach Amerika geschickt, sondern auch Krankheiten aus Amerika wieder mitgebracht. Der Horror der Globalisierung ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich werde nicht vergessen, als damals 28 Tage später und 28 Wochen später rauskam. Mhm. Kennst du die Filme?
Ja.
Und ich war ja, wie gesagt, schon immer Fan von so Special Editions und dann hat der Regisseur gesagt, dass er sich mal kundig gemacht hat, die höchste Wahrscheinlichkeit, wie der Mensch oder die Menschheit ausgerottet wird, ist mit einem Virus. Jetzt kann jeder mal gucken, 28 Tage später, wann dieser Film rauskam. In meinen Augen ist er so aktuell wie nie zuvor.
Mhm. Pandemiefilme kamen aber vorher schon raus. Wie heißt der? Contagion und die
Das ist grundsätzlich richtig. Na klar, allein schon die ganze Zombie-Thematik. Ja, die kannst du ja alles als Metapher sehen, ne? Dawn of the Dead und so, ne? Night of the Living Dead, das sind alles nur Metaphern. Logisch.
Ja.
Aber ich fand's halt super, dass es halt gerade bei 28 Tage, wo es dann halt auch erstmal auf dem Virus dann so.
Zombies. Wenn es halt um Zombies geht, ist es halt immer, geht so ein bisschen verloren, so der Realismus dahinter und so, oder sich selber. Oder erstmal drüber nachzudenken, was könnte ich jetzt selber für mich draus ableiten.
Eben, also man muss natürlich auch dazu sagen, gerade auch im Horrorsektor ist, es gibt auch eine Menge Schrott. Machen wir uns nichts vor. Die Kunst ist es dabei natürlich immer, die Perlen herauszufischen. Hm. Aber das ist, glaube ich, in jeder Kunstform so, ne?
Hast du einen Lieblingsfilm?
Oh, das ist schwierig. Exorzist. Der okay. Exorzist, doch. Ja.
Und was ist da der kritische Aspekt für dich, aus deiner Sicht? Vielleicht könnte man den Exorzismus ja wirklich als kritisch sehen, weil noch heute wird Exorzismus betrieben und dann werden Menschen, die psychische Krankheiten haben, werden exorziert, obwohl sie eigentlich von einem richtigen Arzt gehören. Weiß nicht, ob der Film das meinte, aber...
Das ist schwierig. Der Exorzist ist in meinen Augen wirklich ein Film, der ganz, ganz viele Sachen aufwirft und da du kannst es nicht auf eine Sache reduzieren, ja. Da gibt es zum Beispiel diesen einen Pastor, der einfach seinen Glauben verloren hat, trotzdem es geschafft hat, das Kind letzten Endes zu retten, obwohl er seinen Glauben verloren hat. Auch dieses Hadern mit sich selber, so wie es bestimmt auch vielen Priestern gehen muss, ne? Dieses Hadern mit dem eigenen Glauben, das ist zum Beispiel ein Aspekt. Dann ist da noch ein Aspekt mit der Mutter von dem Pastor, die da dann letzten Endes im Altenheim liegt, die da nie hin wollte. Da sind so viele Aspekte, also der Film, da könnten wir schon wieder einen eigenen Podcast drüber machen.
Können wir echt mal machen. Also wenn das Publikum es wünscht, meldet euch bei uns.
Aber ansonsten, ja, natürlich, klar, der Exorzist kam damals raus, lass mich lügen, war da gerade der Vietnamkrieg oder so? Und er wirft ja die Thematik auf, ne? Dass da auch die ganzen Demos waren.
1973.
Da gibt's ja diese eine. Ja, richtig.
Genau.
Richtig. Richtig. Und der Film, der greift diese Thematik auch auf.
Mhm.
Ne? Da gibt's ja diese eine Stelle, wo sie das nachspielen. Die Mutter von Reagan, die ist ja Schauspielerin und da geht's ja auch darum.
Mhm.
Also deswegen, also kann man auch mal sagen, dass die besten Horrorfilme entstehen zu den Zeiten, wo halt auf der Welt auch am meisten Scheiße passiert.
Genauso wie Superheldenfilme. Angeblich kommen Superheldenfilme immer dann gerade groß raus, wenn auf der Welt halt gerade Kriege sind oder große Konflikte.
Ja, stimmt.
Die Parallelen vom Horrorfilm zum Superheldenfilm.
Kann man einfach mal so sagen. Völlig in Ordnung. Das ist halt Filmkunst. Ein Beispiel, was mir jetzt noch einfällt, The Hills Have Eyes. Da geht es ja auch darum, dass so eine amerikanische Familie so in die Pampa gerät, ne, mit ihrem Wohnwagen, und da kommen dann irgendwelche Hinterwäldler und töten die einfach einen nach dem anderen. Mhm. Ich selber dachte mir immer so, naja gut, dieser Film, naja, es ist relativ platt. Und dann habe ich mir die Aussagen des Regisseurs mal angehört. Und da fand ich das wieder krass, dass er eigentlich darauf hinweisen wollte, dass das amerikanische Volk zu der Zeit sich so in Sicherheit gewogen hat, weil die Amis dachten ja, sie sind das Volk hoch 10, denen könnte nichts passieren und die ganze Welt liebt sie. Das muss man ja dazu sagen. Ganz viele Amerikaner denken ja, dass die ganze Welt sie liebt. Das ist natürlich, ja, das können wir uns als Deutsche natürlich nicht vorstellen, weil wir haben einen anderen geschichtlichen Background.
Ja.
Aber da wurde denn das damals genau das Gegenteil gezeigt. So, nein, Amerikaner sind nicht überall beliebt. Und da sind wir eigentlich auch wieder bei Hostel, ne?
Ja. Magst du Amerikaner?
Ich mag jeden Menschen, der ehrlich ist.
Ja, okay, das ist eine gute Aussage. Gut drum geredet.
Ja.
Aber das ist halt wie so ein Schubladendenken. Mag man Amerikaner, dann würde man alle Amerikaner in eine Schublade stecken und könnte es ja nicht sagen. Es gibt unter Amerikanern Arschlöcher wie gute Menschen.
Ja, genau. Deswegen würde ich das gar nicht mal primär als rumreden, denken, ja, genau. Sagen, sondern es ist wirklich so, irgendjemand hat mal gesagt von wegen, ne, hat ein Stück Papier genommen, ne, einen Strich durchgezogen, so Grenze, das ist deine Seite, das ist meine Seite. Mhm. Und in meinem Kopf gibt es da keine Schranken. Natürlich gibt es Unterschiede, die findest du aber auch, keine Ahnung, die findest du auch innerhalb der Familie.
Ja, na klar.
Also man braucht gar nicht immer so tun, als ob das jetzt auf dem Land so, oder was ist da deine Meinung?
Nee, Unterschiede gibt es immer. Das ist das Schöne an Menschen, dass jeder ein bisschen anders ist. Wenn alle gleich wäre, das Leben ja langweilig. Mhm. Dann willst du auch gar keinen mehr kennenlernen.
Ja, dass natürlich eine Gesellschaft geprägt ist. Das ist natürlich auch normal. Ich meine, das hat ja auch was damit zu tun, wo du aufwächst, ja. Wenn du auf den Färöer-Inseln aufwächst, dann gehört es dazu, dass du da auf Waljagd gehst, ja. Das ist Teil ihrer Tradition, ja. Wo wir sagen, das geht ja mal gar nicht. Aber erzähl es mal jemand von da oben.
Mhm.
Das ist Teil ihrer Kultur.
Wenn wir jetzt nochmal bei diesen länderspezifischen Unterschieden sind, ich will nochmal kurz zurück zum Horrorfilm, das wollen wir jetzt nicht ganz so abschweifen. Länderspezifische Horrorfilme, also sagst du, gefallen dir bestimmte Länder besser? Also sagen wir so, der japanische Horrorstil, der vielleicht nicht ganz so blutig ist, dafür mehr so psycholastig, oder der amerikanische blutige Horrorstil wie Saw oder so, oder die französischen Horrorfilme. Hast du irgendwie einen Liebling?
Na, es ist schwierig. Das sind ja immer so Dekaden. Aber es gab ja so Zeiten, da habe ich das Gefühl gehabt, dass so die Länder sich probiert haben zu übertrumpfen. Und da gab es wirklich mal die Zeit, wo gerade auch die französischen Horrorfilme ganz oben mit dabei waren. Ja, da, ich sag jetzt nur Martyr, Inside, High Tension. Die drei, da sage ich immer, das ist so das Geschwader, die wirklich dafür gesorgt haben, so wow, ne? Ich glaube, Frontiers auch. Also die vier sogar. Eine Zeit lang, wo man dachte, so noch brutaler geht's echt nicht. Also es sei denn natürlich klar, man könnte jetzt in die totale Underground-Geschichte gehen. Ich sag jetzt nur, wie heißt das? August Underground? Bestes Beispiel. Oder Bunny Games. Und das sind aber so Filme, wo ich dann selber sage, das ist jetzt nicht mehr so viel mit Kunst. Da geht's wirklich nur noch um Splatter und... Deswegen, deswegen würde ich jetzt an der Stelle auch Splatterfilme und Horror nochmal wirklich unterschiedlich betrachten.
Ja.
Also Horrorfilme in meinen Augen, das ist eine Kunst für sich.
Aber ist Splatter nicht die Unterart eines Horrorfilms?
Könnte man sagen, aber Splatter ist für mich wie Metal zum Beispiel Grindcore. Ja? Ja, es ist so. Grindcore ist so, da geht's nicht mehr so wirklich um, dass jeder Ton gut getroffen wird, da geht's nur noch um die Sache an sich. Mhm. Natürlich ist es, wenn du es jetzt richtig betrachtest, auch irgendwie ein Teil dieser Geschichte, aber kann man jetzt auch wieder natürlich die Frage selber als Künstler aufwerfen, wo fängt's an und wo hört's auf?
Ja.
Also wenn ich jetzt in die Ecke kacke und ein Foto davon mache, ist es jetzt noch Kunst, weißt du? Also,
kommt dran, wie die Brust aussieht. Also liegt da einfach nur eine Wurst, dann ist es keine Kunst, aber ist es ein schöner, weicher Flatsch, so ein bisschen von Durchfall oder so, dann könnte man den schon noch zwei Augen reingesteckt oder so, dann...
Lassen wir das jetzt drin, oder?
Weiß ich noch nicht. Vielleicht ist es auch bei den Outtakes.
Ja, okay. Weiter im Text.
Weiter im Text, genau. Ja, liebe Hörer, welche Horrorfilme fallen euch ein, die einen sozial- oder gesellschaftskritischen Inhalt haben? Schickt uns einfach eure Gedanken an podcast@entertragedy.com oder benutzt das Kontaktformular auf der Internetseite entertragedy.com. Dies könnt ihr natürlich auch nutzen, wenn ihr Feedback zu dieser Folge oder anderen habt oder allgemein den Podcast mal bewerten wollt. Hier an dieser Stelle würde ich nochmal die neue Kategorie Feedback einfügen. Für die braucht man auch einen markigen Namen, also wenn euch was einfällt, ruhig gibt uns die. Jedes Feedback, was wir kriegen, versuchen wir vorzulesen oder darauf einzugehen, und wir haben zur letzten Folge ein Feedback gekriegt und das würde ich einfach mal vorlesen. Tommy, bist du interessiert? Willst du es mal hören?
Natürlich, na klar.
Also über unser Kontaktformular auf unserer Internetseite hat uns jemand geschrieben: Hi Enter Tragedy, eure erste Podcast-Folge hat mir gut gefallen, ihr könnt ruhig noch eine zweite hochladen. Das werden wir ja bald tun. Ihr konntet mich sogar mit ein paar interessanten Facts über Senzo Karens überraschen, die ich noch nicht wusste. Auf jeden Fall würde er gesangstechnisch auch echt gut in einer Euch-Kapelle passen, wenn man sich den Track von Restless Souls mit ihm als Gastsänger am Ende der Folge so anhört. Liebe Grüße, Vivian. Ja, vielen Dank, Vivian, für dein Feedback. Und ich lade auch alle anderen Zuhörer ein, uns Feedback zu schicken. Und damit, hast du noch was zu sagen, Tommy?
Ja, also, was jetzt das Feedback anbelangt von den Menschen, so gerade auch in meinem Umfeld, war sehr positiv, ja. Also, ich habe jetzt nur positive Resonanzen bekommen und die haben alle gesagt, macht weiter. Also, insofern
machen wir einfach mal
machen
weiter,
wir das auch. Machen wir so, ne?
Machen wir so.
Mal sehen. Aber es gibt ja noch mehr aus unserer Band. Mal sehen, wer das nächste Mal dabei ist, ne?
Ich kann schon mal ein bisschen spoilern. In der nächsten Folge werden wir Hauch, unseren zweiten Gitarristen, unseren Leadgitarristen zum Interview da haben. Genau, darauf könnt ihr euch schon mal freuen.
Oh ja. Yeah.
Dann, ich wünsche allen einen schönen guten Abend und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
So, hast du ein Bier in der Hand?
Ich habe mir ein ganz kleines Glas Whisky eingegossen heute.
Oh, ich habe jetzt zwei Flaschen vor mir. Ich überlege, ob ich einen Zwickel oder einen Störtebäcker trinke. Kellerbier oder Kellerbier?
Egal, du kannst nur gewinnen.